Liebe Gemeinde, im Advent ist es schon eine gute Tradition geworden, ein Adventslied uns genauer anzuschauen und in der Predigt zu hören, was Gott uns damit sagen möchte. Dieses Jahr hat das Lied den ältesten Ursprung im gesamten Gesangbuch. Wir suchen also das älteste Adventslied überhaupt. Was könnte das denn sein? Das älteste Lied im Gesangbuch, das älteste Adventslied. Nun, wer hat eine Ahnung? Wer ein bisschen clever ist, der schaut schon mal beim Predigtlied nach. Das könnte es sein, ja, die Nummer 4. Wer möchte, kann es gerne wieder aufschlagen. Da kann man schon mal in den Text reinschauen. Dann hat man es vor Augen, das ist gut. Nun komm der Heiden, Heiland heißt es. Ein Adventslied Martin Luthers, aber es ist noch viel älter. Es geht eigentlich auf den Hymnus von Ambrosius von Mailand zurück. Veni Redemptor Gentium. Seit über 1600 Jahren wird das im Advent gesungen. Weltweit. Und allein das ist schon für mich so beeindruckend, dass man staunend damit einstimmt und denkt, seit Jahrhunderten singen Menschen das auf der ganzen Welt und bereiten sich in der Adventszeit auf das Weihnachtsfest vor. Vor 1600 Jahren, das war die Zeit der Völkerwanderung, der Hunnen. Christentum ist im Römischen Reich Staatsreligion geworden. Das ist ganz lange her. Ambrosius hat gelebt von 339 bis 397. Er war einer der großen vier Kirchenlehrer und sozusagen auch ein Liedermacher in der damaligen Zeit. Seine Hymnen waren sehr bekannt und verbreitet. Ambrosius wurde als Sohn römischer Adliger in Trier geboren. Die Familie kehrte dann aber nach dem Tod des Vaters nach Rom zurück. Dort wurde er umfassend gebildet und wurde Richter. So kam er auch nach Mailand und erst dort wurde Ambrosius wirklich Christ. Und gar nicht lange darauf wurde er zum Bischof vorgeschlagen. Und so kam er mitten hinein in die Fragen der Zeit, in den Streit der damaligen Kirche, die sich damals über die Frage gestritten hat, wie stehen eigentlich die menschliche Natur von Jesus und die göttliche Natur zueinander? Meine Güte, sagen wir heute vielleicht, was sind das für Probleme? Mag der eine oder andere denken. Es ging aber dabei um die Frage, wer ist eigentlich dieser Jesus? Ist er nur ein Geschöpf Gottes, ein Mensch? Oder ist er tatsächlich Gott, Gottes Sohn? Wie göttlich, wie menschlich ist er? Davon hängt ja auch die Frage ab, wer am Kreuz von Golgatha für mich, für uns verstorben ist. Ist das wirklich Gott selber gewesen oder ein gewöhnlicher Mensch? Nur Gott selbst kann mich erlösen von meiner Schuld. Nur Gott selbst kann mir das ewige Leben schenken, niemand anderes. Und das ist Ambrosius so wichtig. Bei Jesus handelt es sich um den wahren Gott und um den wahren Menschen zugleich in einer Person. Und genau das hat auch eine große Kirchenversammlung, das Konzil von Nicea, im Jahr 325 beschlossen, mit großer Mehrheit. Wir haben das heute als großes Glaubensbekenntnis auch im Gesangbuch. Eine unterlegene Minderheit, die Arianer, eine Sekte würden wir heute sagen, kam aber nicht zur Ruhe. Und hier war Ambrosius gefragt. Als Vermittler war er sehr anerkannt, weil er in der Form sehr sanft war und vermittelnd, aber in der Sache sehr klar und klug. Ambrosius antwortet nun auf diesen großen Streit der Kirche damals mit seinem Lied, mit seinem Hymnus. Hier gibt er sein eigenes Statement ab. In immer neuen Wendungen und mit vielen Psalmzitaten bekennt er die gottmenschliche Doppelnatur Jesu. Ambrosius selber hat dazu mindestens 4 Melodien hinterlassen. Es ist heute eher ein Sprechgesang, wenn wir uns das von damals so vorstellen. Textlich hat er sich systematisch in 8 Strophen ausgedrückt, jeweils 4 Zeilen mit 8 Silben. Also sehr technisch und gleichzeitig sehr kunstvoll, hymnisch und lyrisch. Die heutige Melodie ist eine ganz andere. sie geht auf die Handschrift des Benediktinerklosters Einsiedeln aus dem Jahr 1120 zurück, stammt wahrscheinlich aber noch ein bisschen aus der Zeit vorher, aus der musikalischen Blütezeit des Klosters St. Gallen um 900. Sie ist wie viele Adventslieder im ersten Kirchenton komponiert. Man sagt dorisch, das heißt so ein bisschen mollähnlich. Ja, daran ist deutlich, das ist so typisch Advent, jedenfalls in der Kirche, ein bisschen diese bedrückte Stimmung. Advent ist ja eine Zeit der Vorbereitung, eine Bußzeit, eine Fastenzeit. Wir haben das leider oft vergessen. Martin Luther hat nun diesen ganz alten Hymnus neu und ins Deutsche übersetzt und vertont. Ich habe vorhin schon gesagt, eigentlich sind es 8 Strophen, wir haben heute nur noch 5. Die erste, die eigentlich nur dem Psalm 80 zitiert, ist ziemlich schnell schon weggefallen. Höre, der du Israel lenkst, der du über Cherubim thronst, erscheine, vor Ephraim biete auf, deine Macht und komm. Die heutige letzte Strophe, der Lobpreis, wurde erst im Mittelalter hinzugefügt. Und heute haben wir im Gesangbuch 5 Strophen. Das ist die erste, die vierte, die fünfte, die siebte und die achte. Das heißt, einige sind gar nicht mehr abgedruckt. Martin Luthers Lied fand seine erste Veröffentlichung 1524 in Erfurt und in Wittenberg und wurde schnell das lutherische Hauptadventslied. Es wurde oft verarbeitet und vertont. Bach hat einige Kantaten dazu gemacht. Zur Kantoren könnte vielleicht mehr dazu erzählen. Also ein viel bearbeitetes und sehr bekanntes, verbreitetes Lied. Martin Luther, warum hat er das gemacht? Er hätte ja auch ein neues Lied schreiben können, hat er ja auch gemacht. Luther war es ganz wichtig, diesen alten Text zu nehmen, um zu zeigen, ich stehe mit meiner neuen Lehre, mit der Reformation, ich stehe eigentlich auf dem Boden der alten Kirche, auf den alten Bekenntnissen. Ich mache nichts Neues. Ich gehöre zur Kirche dazu. Das war ihm so wichtig zu betonen gegenüber der katholischen Kirche, auch gegenüber den Schwärmen. Thomas Müntzer zum Beispiel, der hat das Lied auch übersetzt, aber völlig frei und ganz anders. Die Botschaft war Luther so wichtig, dass er ganz genau und exakt übersetzt hat. So exakt, dass es im Deutschen ziemlich grausig sich anhört. Also Luther hat schon bessere Dichtungen hinbekommen. Wenn man sich das manchmal anschaut, also manche Formulierungen sind für uns im Deutschen nicht so eingängig. Aber Luther macht Abstriche in der Dichtung. Das ist ihm nicht das Entscheidende. Ihm ist wichtig, dass der Inhalt rüberkommt. Der, der kam und der wiederkommen soll, der, nach dessen Kommen sich alle Welt sehnt, das ist Jesus Christus, Gott und Mensch in einem. Diese Botschaft kommt in diesem Lied rüber und nun schauen wir uns die Strophen mal ein bisschen genauer an. In der ersten Strophe heißt es so wunderbar, nun komm der Heiden Heiland, der Jungfrauen Kind erkannt, dass sich Wunder alle Welt, Gott solch Geburt ihm bestellt. Veni Redemptor Gentium im Latein. Veni Vidi Vici, das kennen wir vielleicht von Cäsar, er kam, sah und siegte. Und dieses Veni, dieses er kam, das ist hier aufgenommen. Veni, unser Advent kommt genau davon, von diesem Ankommen, von der Ankunft. Veni heißt komm. Komm doch bitte mal schnell. Komm jetzt, hier ist Hilfe gebraucht. Es wäre schön, wir bräuchten deine Hilfe. Kannst du bitte vorbeikommen? Kannst du mal bitte herkommen? Kannst du mal aufpassen? Ich selber kann nicht. Du musst zu mir. Wenn das Auto liegen bleibt, dann muss ich anrufen und bitten, kannst du mal bitte schon kommen? Wenn das Kind gestürzt ist, dann ruft es, komm bitte, Mama, Papa, kannst du bitte kommen? Komm, das ist so eine eindrucksvolle Bitte, ein dringendes Flehen, eine Sehnsucht. Es ist ein Gebet, ein Wunsch. Und Wünsche, das kennen wir ganz gut, nicht nur die Kinder in der Advents- und Weihnachtszeit. Und ich frage uns mal, was wünschen wir uns denn? Was bitten wir denn? Wo sagen wir denn, komm? Was wünschen wir uns in unserer Welt, in unserem Leben? Was ist es, wonach wir uns sehnen in dieser Zeit? Eine Zeit der Ruhe, eine Zeit des inneren Friedens, eine Zeit der Familie, Zeit der Erfahrung mit Gott, eine Zeit des Trostes, Geborgenheit. Was wünsche ich mir? Wo rufe ich? Komm, bitte, ich brauche dich. Wir alle rufen immer wieder, komm, denn wir sind noch nicht dort, wo wir hingehören. Wir rufen und bitten mit allen Zeugen der Bibel, komm. Und dieses Kommen durchzieht die ganze Heilige Schrift, dieses Gebet. Zu Pfingsten rufen wir, komm, Heiliger Geist. Am Ende des Gottesdienstes singen wir immer wieder, komm, Herr, und segne uns. Vor dem Essen zu Tisch beten und singen manche, komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Und die ganze Christenheit betet, Maranatha, komm, Herr Jesu, komm bald wieder. Veni, komm, das ist der Adventsschrei. Komm, komm, Jesus Christus, komm in unsere Welt. Komm zu allen Menschen, besonders denen, die dich besonders brauchen, besonders zu denen, die dich noch nicht kennen, zieh du bei uns ein. Komm, du Heiland und Retter der Menschen, der Heiden Heiland, der Land Heilmacht, der Herzen zur Ruhe bringt, der Gesundmacher. Veni, Redemptor, Gentium, komm, Redemptor. Redemptor ist eigentlich nicht nur der Heiland, es ist der Freisprecher, der Freikäufer von Gefangenen, der Freikäufer von Menschen, die in Schuldknechtschaft geraten waren. Der Redemptor bezahlt ihre Schuld. Komm, der Heiden Heiland, sodass sich alle Welt wundert. Du wirst dich noch wundern, du wirst schon sehen. Ja, Weihnachten geschehen Wunder, Unglaubliches geschieht. Wunder geschehen und Wunden werden geheilt. Erlösung beginnt immer mit Verwunderung. Die Welt gerät ins Staunen. Die Welt, damit ist nicht nur global alles gemeint, sondern auch jede Generation neu, jedes Zeitalter neu soll sich wundern. Alle Menschen zu allen Zeiten, jede Phase, jede Generation werden sich wundern und werden Wunder erleben. Veni, vidi, vici, das sagt Jesus zu Weihnachten. Ich kam, sah und siegte. Strophe 2 und 3 gehören zusammen, da heißt es, er ging aus der Kammer sein, dem königlichen Saal so rein, Gott von Art und Mensch, ein Held, sein Weg er zu laufen eilt. Sein Lauf kam vom Vater her und kehrt wieder zum Vater, fuhr hinunter zu der Hölle und wieder zu Gottes Stuhl. Ja, also hier ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass Luther nicht schön übersetzt hat, sondern exakt. Ein Held, sein Weg er zu laufen eilt. Sein Lauf kam vom Vater her und kehrt wieder zum Vater. Das würden wir normal nicht so dichten. Aber Luther ist es so wichtig, das genau zu beschreiben, diesen Weg von Jesus als ein Lauf, als ein Lebenslauf beschrieben, vom Königssaal herab zur Welt, ja noch tiefer, bis in die dunklen Tiefen, bis zur Hölle und wieder zurück zum Vater. Das klingt ein bisschen wie unser Glaubensbekenntnis, was wir eben besprochen haben. Und dabei klingt auch der Psalm 19 an, der hier zitiert wird. Interessant ist, ich habe gelesen, hinter diesem Wort Kammer steckt das Wort Thalamus. Und das haben wir schon mal gehört, das hat was mit dem Gehirn zu tun. Ja? Aber Thalamus kann auch Himmelssaal heißen. Wir merken hier also, dass von Gott die Rede ist, der sein himmlisches Reich verlässt, der quasi aus der Schaltzentrale der Welt herausgeht. Aber Thalamus kann nicht nur Himmelssaal heißen, sondern auch so viel wie Schlafgemach oder Mutterleib. Also hier ist von einem Baby die Rede, das geboren wird. Hier ist also auf brillante Weise dargestellt, Thalamus ist beides, Gott, Himmelssaal und Mutterleib, Gottes Mensch. Beides ist hier angesprochen. In der vierten Strophe wird es dann wirklich weihnachtlich. Dein Krippen glänzt hell und klar, die Nacht gibt ein neues Licht dar. Dunkel muss nicht kommend rein, der Glaub bleibt immer im Schein. Eine Krippe ist das Zeichen. Eine Krippe ist normal, ist grau oder braun, ist alltäglich. Aber deine Krippe, die Krippe unseres Herrn Jesus, sie glänzt hell und klar. Das heißt nicht, dass sie irgendwie gestrahlt hat oder irgendwie durchsichtig war und irgendwie einen besonderen Lichteffekt hatte, sondern das heißt, Gott, seine Anwesenheit war in dieser Krippe. Gott kann jedes alltägliche Ding, jedes alltägliche Wort nutzen und durchdringen und durchfluten mit seinem Licht. Gott ist im Alltag gegenwärtig. Wo Jesus kommt, da kommt das Dunkel nicht mehr. Und Dunkelheit ist ja keine eigene Größe. Dunkelheit ist immer nur die Abwesenheit von Licht. Der Glaube, das Vertrauen ist immer im Schein. Dort, wo Glaube da ist, ist die Dunkelheit sofort weg. Der Weg von Gott in diese Welt ist kein Selbstzweck. Er hat es nicht getan, weil ihm gerade nichts Besseres eingefallen ist, sondern weil es ihm um uns Menschen geht. Um dich und um mich. Das zu begreifen, das ist zu Weihnachten immer wieder das Entscheidende. Ich kann da nicht alles alleine schaffen oder machen, es geschieht. Er bewegt sich auf uns zu, er kommt zu uns, weil wir nur so in Verbindung mit ihm kommen können. Und er von Anfang an immer nur diese Frage hat, wie kann ich die Herzen der Menschen erreichen? Wie kann ich das Vertrauen der Menschen gewinnen? Deshalb kommt er zu uns. Auch diese Advents- und Weihnachtszeit kommt in unsere Welt, um uns mitzunehmen in sein Licht. Was für ein Privileg, dass wir das tun dürfen, dass wir uns auch mit all unserer Finsternis, mit unserer Not, mit unserer Traurigkeit, dass wir uns mit all unserem Kleinglauben, mit all unserer Schuld hinwenden können zu diesem menschgewordenen Gott. Wir dürfen gewiss sein, er hört und er hört. Er hilft und er kommt, wenn wir rufen, komm. Und dafür können wir ihm abschließend immer nur loben und danken. Das ist die letzte Strophe. Lob sei Gott dem Vater getan, Lob sei Gott seinem eigenen Sohn, Lob sei Gott dem Heiligen Geist immer und in Ewigkeit. Der dreieinige Gott ist zu loben, denn er kommt. Er kommt in dieser Adventszeit und wir dürfen einstimmen in dieses Lied, in diesen Adventsschrei, in diesen Ruf, komm, nun komm der Heidenheiland. Amen. Lasst uns jetzt dieses Lied, über das wir viel gesprochen und gehört haben, lasst es uns als Gebet singen.